Wir sind in Kapitel 59 von Jesaja. Am Anfang möchte ich mit euch beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer Gott und himmlischer Vater, danke für heute. Danke für dein Wort, für das neue Leben, das wir immer wieder in Jesus Christus bekommen. Dass wir jeden Morgen aufstehen können und sagen, Herr, du hast mir diesen Tag geschenkt. Das ist ein Geschenk von dir, dass wir leben, dass wir hier zusammen sind und dass wir von deinem Wort was lernen können. Was für ein Geschenk, Herr. Herr, ich bete einfach, dass du zu uns sprichst, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist wirklich unser Herzen ergreifst und uns deutlich machst, deine Wege, deine Pläne, was du alles willst. Segne uns in dieser Zeit jetzt, Herr. Wir stellen uns unter dein Wort, unter dir, in Jesu Namen. Amen. So, jetzt muss ich wieder. Wohin? Dahin? Ja. Okay. Ich habe am Freitag einen Termin gehabt. Und dieser Mensch ist nicht gekommen. Wir haben das vielleicht alle erlebt. Erwartest jemanden und die kommen nicht. Du wartest etwas und es kommt nicht. Ja, du warst da, ich weiß. Wir hatten auch einen Termin und er war erst gekommen. Das ist nicht das Problem. Ich meine, es war nicht so eine riesige Sache, den kannte ich kaum. Es ging um nichts Lebenswichtiges oder so. Dennoch ist es keine Freude, wenn jemand einfach nicht kommt. Wird ausgedrückt etwas, was ja nicht so schön ist. Und da es nicht so Großartiges war, habe ich keinen Schlaf. Also habe ich noch gut geschlafen, also Freitagabend. Also keine Sorgen gemacht oder so. Aber es gibt andere Fälle, wo Dinge passieren und man erwartet etwas und die kommen nicht. Und das ist richtig lebenswichtig für einen selbst. Und dann ist die Enttäuschung groß. Es kann im Leben, in unseren Beziehungen zwischen Menschen kommen. Es kann in den Beziehungen zwischen uns und Gott kommen. Das hatte ich letzte Woche schon angesprochen. In Jesaja 58, dieser Vorwurf war im Raum. Sie fragten, dass sie sind das Volk Israel, die im Exil leben. Sie sagen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Dieser Vorwurf stand im Raum. Und Gott hat seine Antwort gegeben, das war letzte Woche, das haben wir besprochen, aber ich würde eher sagen, das ist die eine Antwort, aber es gab eine zweite. Und die endet denn dieses Gespräch zwischen ihr, also diese ganze, ich sag mal, Predigt an die Menschen, die im Exil lebten, endete nicht am Ende von 28 oder von 58, sondern es ging weiter. In Kapitel 59 werden wir das sehen heute. In Kapitel 58 wurde ein Problem bereits angesprochen, weshalb sie Gottes Wirken nicht so erlebt hatten, als sie gedacht haben. ihr Leben mit Gott, alles, was mit Gott zu tun hatte, weil hier ging es konkret um ihr Fasten, das war nicht im Einklang mit dem Leben in der Welt. Ihr Leben außerhalb von ihrem Gottesdiensten oder was auch immer mit Gott verbunden war, war ganz anders als ihr Leben an jedem Tag in der Welt. Und deshalb war Gott, hat Gott nicht so darauf eingegangen, wie sie gehofft haben. Aber es gab einen zweiten Fall und das wurde Kai ja schon kurz angesprochen, aber wir nehmen Vers 1 dazu. Seht her, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen, sein Ohr ist nicht zu schwerhörig, sodass er nicht hört. Aber eure Vergehen stehen trennend zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Gesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht hört. Manche sagen, das steht wie eine Mauer. Andere sagen, wie eine Distanz. Aber die Sache ist eben, diese Mauer haben wir aufgebaut, nicht Gott. Und um diese richtig zu verstehen, denke ich, ist auch wichtig zu bedenken, diese Worte wurden gerichtet an Menschen in Babylon, im Exil, die schon wussten eigentlich, warum sie in Exil lebten, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, immer wieder. Und das Interessante ist eben hier, dass diese Worte eigentlich hier ab Kapitel 40, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, die waren gerichtet an Menschen, die 100 Jahre später gelebt haben. Das heißt, Jesaja war gar nicht mehr da, schon längst nicht mehr da. Und manche vermuten, okay, das war jemand anders, der hat einfach den Namen übernommen. Aber wir haben Hinweise in ein paar Kapiteln, die habe ich nicht parat, aber ich kann die aussuchen, wenn jemand möchte, dass er Botschaften ausgeschrieben hat, sagt er selbst, und versiegelt hat und an seinen Schülern weitergegeben hat. Das heißt, sie waren da schon. Und zur rechten Zeit wurden sie geöffnet, um den Menschen dort im Exil Hoffnung zu geben, Trost, Mut zu sprechen. Und mitten in diesen Botschaften, die wirklich voll sind von Mutmacher und Trostspender und so weiter, haben wir diese zwei Kapitel, wo es wieder um das uralte Problem geht, um die Sünde. Wir dürfen nicht vergessen, unser himmlischer Vater ist heilig, ist gerecht und er kann nicht einfach die Sünde im Leben sehen und sagen, okay, schwamm drüber, egal. Es ist ihm nicht egal. Gott macht hier klar, dass es ein großes Problem gibt, wenn wir Menschen meinen, leben zu können, wie wir wollen und zu denken, okay, das ist egal, Gott wird uns dennoch erhören. Gott wird uns dennoch Gebete erhören, Kraft geben, alles Gute tun für uns. Das ist nicht der Fall. Und in den nächsten Versen, die Verse 3 bis 8, da listet Jesaja Dinge auf, was da alles war, dass diese Distanz, diese Mauer geschaffen hatte. Ich werde nicht alles lesen, einfach ein paar Dinge hervorheben, weil das einfach sehr viel ist. Vers 3 sagt er, wenn er den Mund aufmacht, kommt Lüge und Betrug heraus. Das spricht es gegen sie, dass sie ihnen die Wahrheit ziemlich egal war. In Vers 4 sagt er, ihr seid nicht ehrlich, keiner fragt danach, ob wirklich recht gesprochen wird. An anderen Stellen in Jesaja kann man sehen, ganz klar, es ging den Menschen, wenn sie vor Gericht gehen, war das, um ihr Vorteil zu schaffen. Es ging nicht darum, was richtig war und falsch, sondern die haben versucht, ihre Wege zu finden, um das zu bekommen, was sie bereichert. Dafür waren die Gerichte da, so haben sie gedacht. Und dann in Vers 7, immer plant ihr Böses und brennt darauf, es auszuführen. hier ist, wo Gott einfach sagt, wenn ihr etwas sucht und keinen Rücksicht auf andere nehmt, einfach das tut, das ist böse. Und dann sagt er, um Glück und Frieden für andere kümmert ihr euch nicht. Alle eure Taten sind unrecht. Das hört sich richtig schlimm an, was die getan haben. Und wenn man kann zum Anfang die ersten 3-4 Kapitel von Jesaja gehen. Und dort kann man lesen ähnliche Sachen wie hier. Und es kann ja der Gedanke schon kommen, Menschen, sind die immer noch so schlimm wie damals? Sie haben dazu nichts gelernt. Aber ich denke, Jesaja benutzt diese Worte praktisch als Erinnerung. Nicht unbedingt, dass das alles wirklich geschieht, aber als Erinnerung, denkt mal, warum seid ihr da, wo ihr seid? Weil ihr das alles getan habt. Und er benutzt die Gegenwartsform, weil die Haltung dahinter immer noch da ist. Denn die Haltung der Sünde ist oft, dass ich sehr ich-bezogen bin. Das geht um mich. Und wie sich das äußert, das wird sich ändern, je nachdem, wo man ist und wie man lebt. Auch wenn diese Dinge vielleicht nicht direkt geschehen, die ganze Haltung dahinter ist noch da. Und ich denke, Jesaja will klar machen, Leute, warum sind wir hier? Warum seid ihr da, wo ihr seid? Man kann durchaus Verhaltensweisen im Leben ändern, ohne das Herz zu ändern. Und wir als Kinder Gottes wissen eins, wenn wir eins wissen, dann das, dass es auf das Herz ankommt. Gott sieht das Herz, Gott sieht die Beweggründe, warum du etwas tust. Und so passend zu diesen Worten ist eigentlich auch das Buch Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet, der genau zu der Zeit gelebt hatte, wo das alles, die alle im Exil waren. Er lebte mit in Babylon. Und er sagt eine Botschaft von Gott, eigentlich eine Zusage, weil Gott das Problem kannte. Er sagte folgende Worte: Ich gebe ihnen ein einmütiges Herz, einen neuen Geist. Ich gebe ich in euer Inneres, ich entferne das Herz von Stein aus ihrem Fleisch und gebe ihnen ein Herz von Fleisch, damit sie meinen Satzungen folgen, meine Rechtsentscheide bewahren, damit sie sie erfüllen. Dann werden sie mir ein Volk und ich werde ihnen zum Gott. Das ist sein Versprechen für sein Volk, wenn sie zurück zu ihm kommen. Ein Versprechen, das in Jesus Christus realisiert wird, wenn wir zurück zu Gott kommen. Dass Jesus uns neu macht, ein neues Herz gibt. Diese Notwendigkeit haben die Israeliten leider nicht erkannt. Sie haben offensichtlich gedacht, ich mache die richtigen Haltung. Warum handelt Gott nicht? Deshalb kamen diese Worte von Jesaja. Aber nicht nur das, sondern Jesaja bleibt nicht dabei, dass er einfach sagt, okay, das macht er alles falsch. Sondern er macht auch klar, was als erster Schritt sein muss, damit sich was ändert. Und das lesen wir ab Vers 9. Ab Vers 9. Da steht Folgendes. Es gibt bei uns keinen Rechten für die Gerechtigkeit, sind wir unerreichbar geworden. Merkt ihr einen Unterschied? Jesaja wechselt von der dritten Person in die ersten Person. Das heißt, Jesaja stellt sich zu den Israeliten dazu, er geht dahin, stellt sich in ihre Mitte und sagt, so sind wir. Es ist bei uns kein Recht. Wir sind unerreichbar geworden für die Ungerechtigkeit. Wir warten auf Rettung, doch sie hält sich fern, denn unsere Sünden häufen sich vor dir und unsere Verfehlungen sprechen gegen uns. Vers 13, wir haben uns gegen den Herrn gewandt und ihn verleugnet, wir haben unserem Gott die Nachfolge versagt. Vers 14, die Wahrheit strauchelt auf dem Markt, Ehrlichkeit findet keinen Raum. Ja, die Wahrheit hat uns verlassen, wer das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Was Jesaja tut, ist, er sich dahin stellt und sich nicht von denen unterscheidet, sondern einfach sagt, wir haben gesündigt, wir haben Falsches getan, und er fängt an, eine Liste. Und das ist nichts Neues oder nicht Einmaliges, wo es nur Jesaja war. Wir sehen das immer wieder im Alten Testament. Hier nur ein paar Beispiele. Nehemia war einer, der später lebte, als die Babylonier schon weg vom Fenster waren und die Perser ihr Reich aufgebaut haben. Er diente in dem Königshaus in Persien. Und er hörte, Leute, jemand hat ihn besucht und die hat gesagt, wie geht es den Leuten in Jerusalem? Und er sagt, sie sagen, das ist schlimm, es ist keine Mauer, da ist nichts los, da ist wirklich, die leben wirklich bitterarm und so weiter. Und er betet, das bringt ihn zum Gebet. Und das ist sein Gebet. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünde, mit denen, hier wechselt er, wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Seht ihr, er tritt vor den anderen, vor Gott und bekennt die Sünden und schließt sich nicht aus, sondern ein mit in die Leute. All das, was in Jerusalem war, über 1000 Kilometer weg. Aber er nimmt sich nicht aus. Er sieht sich als Teil dieses Volkes. Und noch eindrücklicher ist ein Beispiel in Daniel. Wir kennen ja diese Geschichte. Daniel lebte in Babylon, hat er verschiedene hohe Ämter gehabt. Und er hatte in Babylon gelesen. Den Schriften Jeremias. Und Jeremias Schriften sagte, also wir müssen hier 70 Jahre bleiben. Und offensichtlich hat er ein bisschen nachgezählt, okay, es wird jetzt bald 70 Jahre sein. Und so sagte er, Moment, aber das ist noch nichts passiert. Und so fängt er an zu beten. Und das ist sein Gebet. Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Wir haben gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt, sind von deinen Geboten, deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern, zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Wer schon mal in dem Buch Daniel gelesen hat, von seinem Leben weiß, er weiß, Daniel war wirklich ein Vorbild in seinem Glauben. In einem Land, was einen ganz anderen Glauben hatte, hielt er fest an seinem Gott. Er betete regelmäßig zu seinem Gott. Tadellos. Und doch tritt er hier vor Gott und redet nicht gegen die Leute, machen Falsches, sondern wir haben Unrecht getan. Wir sind von den Geboten abgewichen. Wir haben nicht auf die Propheten gehört. Was diese Menschen alle vereint, ist die Erkenntnis, dass sie selbst Schuld vor Gott haben. Und dass sie ihre momentane Lage selbst verschuldet haben. Und dieses Bekennen ist der erste Schritt zu einer Erneuerung. Denn wer seine Sünden schonungslos einsieht und bekennt, ist auch bereit, den nächsten Schritt zu tun. Die Umkehr. Hinwenden zum Herrn. Und wenn man es überlegt, wir heute lesen diese Worte und da sträubt sich was in uns und sagen, warum soll jemand da sich selbst als schuldig sehen für etwas, was vor hunderte Jahren passiert ist, in Jerusalem zum Beispiel, in Nehemia, wo er gar nicht der Teil davon war. Wir denken heutzutage, jeder, der etwas verbockt hat, der soll dafür gerade stehen. Oder? Ja? Hast du was Falsches getan, musst du die Strafe zahlen, nicht ich. Hier geht es nicht darum, wer für eine Sache die Schuld hat, wer Verantwortung trägt. Hier geht es um, ja, ich nenne das Fürbitte. Ein Gebet der Fürbitte. Wenn wir an Fürbitte denken, dann denken wir vielleicht daran, also zuerst, wenn du sagst, okay, Fürbitte wäre, denn ich bete für jemanden, dann denken wir an, wenn jemand krank ist oder wenn jemand vielleicht eine Arbeit sucht oder Probleme zu Hause hat oder was auch immer. Das ist Fürbitte. Das stimmt auch. Und es ist gut, wenn wir das tun füreinander. Hier lesen wir aber einen anderen Aspekt von dieser Fürbitte, dass wir treten auf die Seite von diesen Menschen. Und wir treten vor Gott mit ihnen. Und identifizieren uns mit ihnen. Ihre Schuld, ihre Fehler, ihre Sünden. Und wir stellen uns nicht als fehlerlose Heilige hin, sondern als Menschen, die genauso von der Sünde befallen sind, genauso das Problem haben und nicht besser sind. Christen werden manchmal vorgeworfen, dass sie auf andere herabschauen, weil sie meinen, sie sind nicht so schlimm wie die anderen. Wie sehr das kann passieren. Aber da haben wir verkannt, wie wir unsere Lage vor Jesus ist und dass wir alle Gottes Gnade brauchen. Alle. Wir brauchen alle Gottes Gnade. Wir sind weder völlig frei von der Sünde noch frei von der Herzenhaltung. Wir wissen um die Schwäche von Menschen. Wir wissen aber auch von der Größe, Gnade und Kraft unseres Gottes. Denn es soll nicht bei diesem Bekennen bleiben. Und diese Erkenntnis. Ja? Denkt dran, Jesus hat eine Geschichte erzählt von zwei Söhnen, von einem Vater. Und der eine will das Geld haben und weit weggehen. Und er vergeudet alles Geld, schmeißt es raus, Party hier, Party dort und so weiter und so fort, Frauen und so weiter. Und irgendwann ist das Geld alle. Was passiert? Der muss Arbeit suchen. Das Problem? Gibt keine Arbeit. Gibt kein Essen. Also seine Freunde sind nicht mehr da. Und er muss Schweine füttern. Ich glaube, Jesus hat absichtlich dies erzählt, dass es Schweine waren für einen Juden. Das Schlimmste, was man tun kann. Wann endet sich dein Leben? Wenn er zurückkommt, ja, aber es beginnt dort, wo er zu sich kommt und denkt, ja, ich habe so viel Schlimmes getan, da ging es mir viel besser damals, bevor ich mein Vater verlassen hat. Ich habe es nicht mehr verdient, aber ich will zurück. Also es beginnt einfach mit diesem Erkenntnis, ich habe was Falsches gemacht. Und das ist das, was hier Jesaja praktisch an der Stelle des Volks tut. Und wenn wir nochmal an die Worte denken, in Verse 14 und 15, die sind wo er das sagt, das Recht wird verdrängt, Gerechtigkeit ist weit entfernt, die Wahrheit strauchelt auf dem Markt und Ehrlichkeit findet keinen Raum. Ja, die Wahrheit hat uns verlassen, wer das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Es kann sein, dass es ein Bekenntnis ist, es kann aber auch sein, dass das ihre Lage ist. Weil sie im Exil leben, als Menschen in Exil haben sie keine Rechte. Für die Einheimischen ist die Wahrheit bei denen egal. Die können nicht einfach sagen, okay, ich habe das Recht darauf, dies oder jenes zu haben. Haben sie nicht. Sie sind der Willkür von den anderen ausgesetzt. Und das ist ihre Lage. Und da sagen sie, ey, okay, die können das nicht ändern. Und, also ich meine deshalb, dass es so ist, weil das gleich der nächste Satz ist, eine Antwort von Gott. Der Herr hat dies alles gesehen und es missfällt ihm, dass es kein Recht mehr gibt. Er wundert sich, dass niemand da ist, der dagegen einschreitet. Darum greift er mit eigener Hand ein und verschafft seinem Willen Geltung. Er sorgt dafür, dass sein Volk nicht untergeht. Das ist seine Zusage hier. Auch wenn die Lage, in der sie jetzt sind, ihre Lage ist, sie haben es verdient. Aber Gott will nicht dabei bleiben. Und was der Mensch nicht in der Lage ist, selbst zu tun, das tut Gott. Und dann sehen wir halt, was Gott alles tut. In den nächsten Versen. Er zog die Gerechtigkeit aus Panzer an, setzte den Helm des Heils auf, erhüllte sich in das Kleid der Rache, bedeckte sich mit dem Mantel seines Eifers. Er wird den Taten entsprechend vergelten. Sein Zorn wird die Widersacher treffen. Er wird seinen Feinden vergelten. Jesaja verspricht hier, Gott wird handeln. Euch geht es mies, es geht es schlecht, aber Gott wird handeln. Gott wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht. Ja, das erinnert an die Worte in Römer, wo Paulus sagt, der Herr spricht, meine ist die Rache, ich werde vergelten. Das ist seine Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen, für rechte Verhältnisse. Und auf sein Handeln gibt es zwei Reaktionen. Eine Reaktion ist Angst. Die Menschen haben Angst. Und hier ist so ein bisschen das Bild, wie ein Mensch steht vor einem Damm und der ist kurz vorm Brechen. Ja, willst du weglaufen? Schaffst du es schneller zu laufen als das Wasser? Nein. Die andere Reaktion ist Freude. Weil sein Kommen Erlösung bedeutet. Und das ist, was er hier verspricht in Vers 20. Für sie, Zion und diejenigen aus Jakob, die sich von ihrer Sünde abkehren, kommt er als Erlöser. Darauf gibt der Herr sein Wort. Es ist ein großer Unterschied, ob Gott erscheint als dein Erlöser oder als dein Richter. Großer Unterschied. Mit dem einen hast du Angst, die andere ist aber Freude. Wie wir Gott erleben, hängt davon ab, ob wir, wie es hier steht, der Sünde den Rücken gekehrt haben, ob wir wirklich mit ihm leben. Und dann ist das kein Problem. Und er verspricht dann am Ende von dem Kapitel das, was entscheidend ist. Dies ist mein Bund mit ihnen, verkündet der Herr. Mein Geist und die Worte, die ich euch gegeben habe, werden bei euch bleiben. Sie werden immer auf euren Lippen sein und den Lippen eurer Kinder und Enkel von nun an ein bisschen Ewigkeit. Wow. Das ist, was er versprochen hat. Für die Menschen, die sich von der Sünde abkehren und wirklich mit ihm leben. Das erinnert mich hier, diese Worte, an die Worte in Hesekiel, die wir eben gelesen haben am Anfang, und auch an die Worte in Jeremia, die mich sehr angesprochen haben vor Jahren, in Kapitel 31. Und schließe mit diesen Worten. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen Bund mit dem Volk Israel, mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an die Hand nahm, aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keine seinen Brüder ermahnen, lernen den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle, die vom Kleinsten bis zum Großen, spricht der Herr. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre böse Taten denken. In dem neuen Bund mit seinem Volk läuft es grundlegend anders als der, den er am Sinai getroffen hat. Gott nimmt die Initiative. Durch Jesus Christus schuf er die Voraussetzung, damit diesen Bund eintreten kann. Denn was sagte Jesus beim Abendmahl, was wir gerade gefeiert haben? Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Durch sein Blut machte er den Bund gültig. Und interessant ist hier, wer der Handelnde ist. Er sagt, ich werde ihr Denken füllen, ich werde es in ihr Herz schreiben, ich will ihnen ihre Sünden vergeben, ich will nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das tut Gott. Es ist nicht so, dass ihr, du sollst nicht. Er handelt und wir antworten ihm Vertrauen. Wir wenden uns von dem ab, was uns von ihm trennt und vertrauen einfach, dass das, was er vorhat, gut ist. Unsere Aufgabe ist, die Sünde schonungslos aufzudecken, der Sünde den Rücken zu kehren, sie hinter uns zu lassen und einfach dankbar annehmen, was er für uns getan hat und tut. Das ist unsere Aufgabe. Dafür können wir Gott danken. Für das, was er uns zugesagt hat, was er alles tun wird. Entscheidend ist er, nicht wir. Wir vertrauen. Er handelt. Beten wir zusammen. Großer Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns neues Leben geschenkt hast durch Jesus Christus. Herr, wir haben alle gesündigt, uns von dir getrennt, eigene Wege gegangen. Aber du hast uns zurückgerufen. Ich danke dir dafür, Herr. Diese Zusage, uns einen neuen Geist zu geben, ein neues Herz, ist so wunderbar. Lass uns einfach in die Woche hinausgehen, in der Gewissheit, dass du mitgehst als unser Vater, dass du uns Kraft schenkst in allem, was wir tun, dass wir dein Licht sind, überall, wo du uns hinstellst. In Jesu Namen beten wir. Amen.